sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gegenwartsgeplapper-Podcast. Heute endlich mal wieder live aus dem Bundestag. Ich spreche in dieser Woche mit Gregor Gysi. Mögen Sie sich einmal kurz selbst vorstellen?
Das ist sehr schwer. Ich bin 72 Jahre alt und habe zurzeit 4 verschiedene Berufe, die ich ausübe. Ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator. Ja, ich begrüße Sie aber ebenso herzlich.
Dankeschön. Wie schafft man es denn, 4 Berufe gleichzeitig auszuüben?
Das weiß ich auch nicht. Das habe ich deshalb ein bisschen vergessen, weil im Augenblick wegen der Corona-Krise ja alle meine Veranstaltungen abgesagt worden sind, sodass ich es schon vergesse. Aber in Wirklichkeit reise ich quer durchs Land, halte viele Vorträge, dann nehme ich mir eben mal die Zeit, wieder ein Buch zu schreiben und so weiter. Es ist auch ziemlich anstrengend, ehrlich gesagt, aber ich brauche auch solche Mischung. Nur ein Beruf wäre mir zu wenig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wäre bestimmt auch ein bisschen langweilig. Was war denn dann der erste Beruf, den Sie davon ausgeübt haben?
Der erste Beruf war der des Rechtsanwalts. Ich bin zwar gelernter Rinderzüchter, also ich habe einen Facharbeiterbrief für Rinderzucht, aber nur in der Studentenzeit habe ich mal eine Woche auch als Rinderzüchter gearbeitet, nachdem ich diesen Beruf erlernt hatte.
Und wie kam man auf Rinderzucht? Ist ja relativ ungewöhnlich, oder?
Das kann man so sagen. Das war schon ganz interessant. Also, es gab in der DDR etwas Vernünftiges, was leider abgeschafft wurde. Das war die Berufsausbildung mit Abitur. Da bist du nach der 10. Klasse abgegangen, hattest ein ganz gutes Zeugnis und hast dann eine Lehre gemacht, die in diesem Falle immer 3 Jahre dauerte und gleichzeitig ein Abitur abgelegt, und zwar ein gleichwertiges. Wie das, was man auf den erweiterten Oberschulen gemacht hat, die man heute Gymnasien nennt. Bloß die begannen später in der DDR. Und das war natürlich sinnvoll, wenn du dann Chemieverarbeiter warst und anschließend Chemie studiert hast, das hatte Sinn. Aber dann gab es nur ein paar Jahre eine Regelung, weil Frau Honecker meinte als Volksbildungsministerin, dass wir, die Besucherinnen und Besucher der erweiterten Oberschule, nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind, dass wir nebenbei noch einen Beruf zu erlernen haben während des Besuchs der erweiterten Oberschule. Und in meiner Klasse standen 20 Berufe zur Auswahl, habe ich mich natürlich entschieden, Kraftfahrzeugschlosser zu werden, weil es in der DDR schon schwer war, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer, es repariert zu bekommen. Und da dachte ich mir, wenn ich das alleine kann, hat das ja auch seine Vorzüge. Und dann wurde ich aber zum Direktor bestellt und er sagte mir, ja, das ginge leider nicht, weil das ein LKW-Werk ist, die Teile sind zu groß, da muss ich für die Ausbildung mindestens 16 Jahre alt sein. Ich war aber erst 14 Jahre alt, Arbeits- und Gesundheitsschutz ließen das nicht zu. Habe ich gesagt zu ihm, gut, dann lerne ich eben Koch, weil ich das auch sinnvoll fand. Und da sagte er zu mir, naja, die Berufe sind alle vergeben. Da sage ich, na noch besser, dann mache ich gar keinen. Nein, sagt er, das geht auf gar keinen Fall. Und dann sagt er, wie ist denn deine Beziehung zu Tieren? Wenn du einen Berliner Jungen fragst, wie die Beziehung zu Tieren ist, da denke ich natürlich nur an Hund und Katze und so. Auf was anderes bin ich gar nicht gekommen. Na ja, sage ich. Und dann sagt er, wunderbar, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht. Und so kam es, dass ich diesen Beruf erlernte. Aber der Vorteil ist, ich habe kennengelernt, wie diszipliniert Bäuerinnen und Bauern sind. Also das ist wirklich beachtlich. Du musst eben ausmisten, du musst füttern, du musst melken und natürlich auch alles andere muss getan werden. Und außerdem hat mein Vater hinterher zu mir gesagt, wenn du jemals in einem anderen Land Asyl beantragen musst, kannst du deine Ausbildung zum Juristen völlig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt. Und das stimmt natürlich.
Ja, das ist doch schön. Einfach von Beruf Cowboy, das ist doch auch was, ja, Nettes. Das haben auch die wenigsten in ihrem Lebenslauf, glaube ich.
Richtig.
Cool. Ich muss sagen, ich verbinde Ihre Person tatsächlich auch noch mit meiner Schulzeit. Wir haben uns nämlich sehr intensiv mit dem 4. November 1989 auseinandergesetzt. Können Sie da vielleicht einmal ein bisschen was zu erzählen, was da so war? Und was mich auch interessieren würde, wenn man so einen großen Tag vor sich hat, was frühstückt man da?
Also erstmal, wie es dazu kam. Ich war eingeladen von 2 Schauspielerinnen, ja, Hanna Schall und Walfriede Schmidt, in das Deutsche Theater. Und sollte Stellung nehmen zu Übergriffen der Polizei bei Demonstrationen. Und ich dachte, ich sitze in so einem Podium mit vielen anderen Leuten, aber es war alles Quatsch. Ich stand allein auf der Bühne und plapperte eben vor mich hin und sagte unter anderem folgenden Satz: Das Einzige, was ich an diesen Kundgebungen und Demonstrationen nicht verstehe, ist, dass sie formalrechtlich alle illegal sind. Warum man nicht mal eine legale Kundgebung versucht? Wenn sie nicht erlaubt wird, kann man ja immer noch eine illegale machen, aber wenn sie erlaubt wird und so weiter. Und am nächsten Tag waren beide Schauspieler wieder bei mir und sagten, jetzt haben sie uns einen Floh ins Ohr gesetzt, wie beantragt man denn eine Kundgebung? Und da musste ich auch erst nachsehen, weil ich ja noch nie eine Mandantin oder Mandanten hatte, die oder der eine Kundgebung beantragen wollte. Und dann habe ich festgestellt, beim Präsidium der Volkspolizei muss man den Antrag stellen. Und dann haben sie den Antrag gestellt und ich habe sie dabei unterstützt. Und weil dann die Kundgebung genehmigt wurde und am 4. November stattfand, haben sie mich wieder angerufen und haben gesagt, da ja die Idee von Ihnen stammte, sollen Sie nach den Schauspielerinnen und Schauspielern der Erste sein, der spricht. Und so habe ich die Rede gehalten. Ich weiß, dass ich am Tag vorher lange daran gebastelt habe, mir die Rede aufgeschrieben habe, aber was ich gefrühstückt habe, keine Ahnung. Aber ganz bestimmt habe ich gefrühstückt, weil sonst bin ich ja schlecht gelaunt und das ist nicht gut.
Nee, Essen ist schon wichtig. Man kennt das ja, wenn man irgendwie lang nichts gegessen hat. Es gibt die Snickers-Werbung, die ist bekannt. Ja. Genau, und was würden Sie sagen, wie wichtig ist das Datum für die deutsche Geschichte?
Es war, glaube ich, eine der größten Kundgebungen in der deutschen Geschichte. Und alle waren freiwillig da, alle wollten kommen und es gab nicht eine einzige Überschreitung.
Das ist gut.
Also keine einzige Gewaltanwendung, keine Drohung. Ansonsten, wenn eine Kundgebung ist, viel Beifall, viel Buhrufe, alles gab es. Ja. Und übrigens, die Sorge der Volkspolizei bestand darin, was passiert, wenn die alle zur Mauer gehen. Das ist interessant, wenn es wirklich 500.000 Leute waren, dass keiner auf die Idee gekommen ist.
Ja.
Ja? Also insofern bestand auch diese Gefahr nicht.
Okay, ja. Schön, dass das alles so friedlich gelaufen ist.
Und da wurde natürlich offen gesprochen über Probleme in der DDR. Man darf nur eins nicht vergessen, die Grenze war noch geschlossen. Und es wusste auch noch niemand, dass sie geöffnet wird.
Ja, wie war dann Ihre Reaktion, als Sie erfahren haben, dass die Grenze geöffnet wird?
Das habe ich gar nicht geglaubt, weil ich nachts angerufen wurde. Und dann habe ich den Fernseher eingeschaltet und habe festgestellt, dass es stimmt. Inzwischen weiß ich, dass es natürlich ein Versehen war. Die wollten eigentlich was anderes, aber ich weiß nicht, ob sie das interessiert.
Doch, schon. Doch.
Na gut, also das Politbüro hatte getagt mit dem Innenministerium zusammen und hat gefragt, sie wollen nicht mehr, dass diejenigen, die die DDR für immer verlassen wollen, die Botschaften besetzen, die westdeutschen Botschaften besetzen oder dass sie über Ungarn, Österreich in die Bundesrepublik gehen. Ob man das anders organisieren könnte. Und dann sagten die, ja, dann muss man denen eben erlauben, über die Grenzübergangsstellen der DDR zu West-Berlin und zur Bundesrepublik auszureisen. Aha, sagten sie, dann machen wir das so. Der Einzige, der an der Sitzung nicht teilgenommen hat, war Günter Schabowski. Und der bekam nur den Zettel und da stand ständige Ausreise. Ständige Ausreise bedeutet in der DDR, dass du für immer ausgereist bist und nicht wiederkommen wolltest. Er dachte aber, damit sei gemeint, dass man ständig ausreisen darf. So kam das Missverständnis zustande. Ich meine, die Mauer wäre trotzdem irgendwann gefallen, aber eigentlich war es nicht geplant.
Das heißt, es war eigentlich nur geplant, dass man einmalig ausreist und nicht zurückkommt. Und
diejenigen, die das wollen, dass die einfacher das haben können, indem sie über einen Grenzübergang ausreisen können. Okay. Wahrscheinlich einen Stempel brauchten, so wäre es erledigt gewesen. Ja. Das sollte eigentlich beschlossen werden.
Aber würden Sie sagen, dass es dann schon gut war, dass es eben dieses Missverständnis gab oder hat das zu Problemen geführt?
Nein, das hat nur im Verhältnis zur Sowjetunion zu Problemen geführt, weil die eigentlich hätten vorher gefragt werden müssen, auch wenn da natürlich Gorbatschow einen Glückwunsch geschrieben hat, aber trotzdem. Nein, natürlich war letztlich das eine wichtige und richtige Entscheidung, denn was die Bürgerinnen und Bürger der DDR am meisten störte, war ja, dass sie in ihrem Reiserecht so eingeschränkt waren. Mhm. Und das änderte sich damit.
Ja, das heißt, Reisefreiheit war von nun an dann gegeben?
Noch nicht gleich, weil die Währung war ja noch ein Problem. Wie reist du in die USA, wenn du kein Geld hast, etc.? Also das gab schon noch Probleme. Aber erstmal war die Grenze offen. Es wurde eben nicht mehr geschossen. Man konnte eben einfach nach West-Berlin gehen oder in die Bundesrepublik reisen.
Ich denke, das war ja auch schon ein Fortschritt, wenn man allein hier in Berlin dann frei passieren konnte. Und Sie sind ja auch gebürtiger Berliner, richtig?
Das bin ich.
Und was ist nochmal Ihr Bezirk? Wo kommen Sie her? Wo leben Sie jetzt?
Also als ich geboren wurde, lebten meine Eltern in Nikolassee. Das gehört zu Berlin, Klammer auf West, Klammer zu, und war damals amerikanischer Sektor. Aber zur Geburt ihres Kindes ging meine Mutter in das Krankenhaus in Lichtenberg, weil ihr Schwiegervater einer der Chefärzte war. Und das war nun wieder im sowjetischen Sektor. Das Problem für mich bestand darin, dass das Deutsche Reich bereits bedingungslos kapituliert hatte. Aber die DDR war noch nicht gegründet, die Bundesrepublik auch nicht. Deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, in welchem Land ich geboren wurde. Aber in Berlin, das weiß ich auf jeden Fall.
Das reicht ja, das ist ja die Hauptsache.
So, und als ich ein Jahr alt war, zogen meine Eltern mit ihren beiden Kindern, also mit meiner Schwester und mir, um, und zwar von Nikolaussee nach Johannisthal, das ist in Treptow. Und da bin ich dann so bis zu meinem, ja, bis zum Erwachsenwerden habe ich dann dort gewohnt, in einer kleinen Straße, die insofern spannend war, weil auf der einen Seite waren so zwei Familienhäuser mit Vorgarten und Hintergarten. Da wohnten so, sage ich jetzt mal, höhere Funktionäre und andere bedeutende Leute, Professoren und sowas alles. Und auf der anderen Seite gab es Mietwohnungen. Dadurch waren alle sozialen Schichten in einer Straße vertreten und ich musste als Kind schon lernen, damit umzugehen. Das hat mich, glaube ich, schon geprägt. Außerdem war in der Straße auch noch eine kleine katholische Kirche, die auch noch als katholische Kirche arbeitete.
Sind Sie auch selbst religiös oder?
Nein.
Gar nicht.
Okay. Nein, gar nicht. Also ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, dass man letztlich alles naturwissenschaftlich erklären kann. Aber ich fürchte eine religionsfreie Gesellschaft. Mhm. Und zwar, weil wir über die Religion eine allgemein verbindliche Moral haben. Und weil auch Traditionen wichtig sind. Stellen Sie sich mal vor, unser Land ohne Weihnachten, ohne Ostern, ohne Pfingsten, das wäre ja furchtbar. Da müsste man einen staatlichen Kindergeschenktag einführen oder sowas.
Das, ja, ja. Das möchte ja auch keiner.
Nein.
Genau, wir hatten ja schon mal ganz kurz das Thema Reisen angesprochen. Mich würde interessieren, verreisen Sie privat gerne und viel oder nicht so häufig?
Also ich verreise sehr viel dienstlich, aber ich verreise auch gerne privat. So ein Urlaub zu Hause wäre für mich nichts und ich kann es mir glücklicherweise ja auch leisten. Und das hat sich natürlich jetzt geändert, logischerweise, seit der Herstellung der deutschen Einheit. Und da gibt es so Sachen, die ich unbedingt noch kennenlernen will. Also ich wollte unbedingt mal nach Island, das war ich im letzten Jahr, eine Woche. Sehr schön. Wenn alles klappt, fahre ich in diesem Jahr eine Woche nach Grönland, das ist mir auch wichtig. Und was ich allerdings nicht weiß, ist, ob auch Italien klappt etc. Also das ist ein bisschen offen. Mhm. Aber das müssen wir einfach sehen. Aber ich reise gerne. Vor allen Dingen, ich mag es, andere Länder, andere Sprachen zu hören. Ich mag es auch, andere Sitten und Gebräuche kennenzulernen. Auch das andere Essen, das man dort bekommt. Obwohl natürlich die Küche in Berlin jetzt auch schon sehr international ist.
Das ist wohl wahr.
Als ich ein Kind war, gab es in ganz Deutschland nur deutsche Küche. Mhm. Es gab keine. Es gab weder eine chinesische, noch eine griechische oder türkische, gab es nicht. Erst über die sogenannten Gastarbeiter kamen dann auch andere Küchen in die Bundesrepublik. In der DDR war das eher selten. Gab es dann mal so ein japanisches, ein chinesisches Restaurant und von ein paar anderen sozialistischen Ländern. Aber nicht so dolle, ehrlich gesagt. Aber das hat sich natürlich, wenn ich von meiner Kindheit bis heute gehe, gravierend verändert.
Und was ist Ihr Lieblingsrestaurant? Also was ist Ihre Lieblingsnationalität, die Speisen produziert?
Also erstens esse ich gerne Italienisch, ich esse aber auch gerne Französisch. Und ab und zu will ich auch mal wieder Deutsch essen.
Ja, die Mischung macht es,
ja,
glaube ich.
Und das ist nur noch schwer zu erreichen, schwer zu bekommen, weil die meisten Restaurants sind international spezialisiert.
Das stimmt, ich kenne das von Oma und Opa, wenn wir dann irgendwie unterwegs sind und sie dann meinen, ja, jetzt hätte ich gern irgendwie einen Schnitzel und dann bekommt man es nicht. Es gibt, ja, Italiener und Franzosen, sowas alles en masse, aber eben nicht die klassische deutsche Küche. Genau, und welche Sprachen sprechen Sie dann, wenn Sie gerne reisen und gerne andere Sprachen hören?
Ich spreche Deutsch, dann spreche ich die Räubersprache, die kennen Sie nicht mehr, ne? Wir als Kinder haben immer die Räubersprache gesprochen. Du ist le fist doof, ufle puff heißt, du bist doof. Und das ist eine bestimmte Struktur, die ich Ihnen jetzt aber nicht erkläre. Nein, in Wirklichkeit ist es so, ich habe noch so ein paar Reste von Russisch und kann ein bisschen Englisch, aber es genügt nicht.
Okay, naja, aber ist ja schon mal ein Anfang. Und wenn es Spaß macht, anderen zuzuhören.
Ja, aber ich bin 72. Ob das jetzt nur ein Anfang ist oder nicht, auch das Ende, ja, werden wir noch sehen. Hm?
Naja, aber es sind ja Sprachen, die man kennt wenigstens. Okay,
und
egal.
Auch gebrauchen kann. Ja.
Genau, die man gut gebrauchen kann, das ist wohl wahr. Dann wollte ich fragen, wie war dann Ihr Einstieg in die Politik? Weil Sie haben dann ja am 4. November noch in der Funktion als Anwalt gesprochen.
Ja.
Genau.
Das kam daher, als das ZK zurückgetreten ist, brauchten sie einen, der untersucht die Fragen von Korruption und Machtmissbrauch. Und da sagten sie sich, der Einzige, dem die Leute vertrauen, dass er das auch macht, ist Gregor Gysi, nachdem sie mich am 4. November erlebt hatten. Mhm. Und fragten mich, ob ich dazu bereit bin. Und so wurde ich Mitglied des Arbeitsausschusses zur Vorbereitung des außerordentlichen Parteitages der SED im Dezember. Und dann fanden sie keinen, der bereit war, Vorsitzender zu werden. Und dann haben sie mich bearbeitet und ich habe in der schwächsten Sekunde meines Lebens dann auch Ja gesagt und habe mir damit alles an den Hals geholt.
Mhm. Und für wie lange ging dann das Ganze?
Naja, das ging ja erst mal 3 Jahre, war ich Parteivorsitzender. Ich war aber zugleich auch Fraktionsvorsitzender. Und dann habe ich gesagt, mit Bonn und Berlin, das wird mir zu viel. Und dann habe ich den Parteivorsitz abgegeben, blieb aber am Bundestag und war dort der Gruppen- bzw. Fraktionsvorsitzende meiner Partei. Schon seit 1990.
Das heißt, der Einstieg war dann über die SED und dann ging es ja noch weiter mit der PDS, oder?
Ja, die SED musste natürlich gründlich reformiert werden, also wirklich auch demokratisch reformiert werden, auch hinsichtlich der Ziele und der Ansichten. Das ist uns ganz gut gelungen, aber es ist uns eigentlich nur im Osten gelungen, viel zu wenig im Westen. Und insofern, als Schröder Kanzler wurde und dann Schritt für Schritt die sozialdemokratischen Ziele aufgab und eine andere Politik machte, gab es immer mehr unzufriedene Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Und die gründeten dann die WASG. Und damit hatten wir eine Chance, die PDS und die WASG zusammenzuführen. Und dann kam auch Oskar Lafontaine, was uns logischerweise auch sehr geholfen hat. Und so bildete sich die Linke heraus.
Okay, in welchem Jahr war das?
Aber ohne die PDS hätte es die Linke nicht gegeben, ohne die WASG allerdings auch nicht.
Und wofür stehen die Abkürzungen?
Also PDS war Partei des demokratischen Sozialismus, WASG war Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit.
Okay, also alles sehr links ausgerichtet schon. Und Oskar Lafontaine kam dann von der SPD dazu?
Ja.
Okay, und in welchem Jahr wurde dann konkret die Linke gegründet?
Naja, das dauerte ein bisschen. 2005 sind wir wieder also eingezogen in den Bundestag, auch Oskar Lafontaine und ich. Und 2007 war dann der große Vereinigungsparteitag.
Okay, und seitdem sitzen Sie noch immer im Bundestag?
Es ist so, ich saß von 1990 bis Anfang 2002 im Bundestag und dann wurde ich Bürgermeister und Senator in Berlin. Dann hörte ich auf Mitte 2002, am 1. August, und dann war ich raus aus der Politik.
Ah, okay.
Und zwar 3 Jahre oder sogar etwas länger als 3 Jahre oder kürzer, egal wie man sieht. Weil im April 2005 hatte ich eine gemeinsame Veranstaltung mit Oskar Lafontaine und da sagte er zu mir, also ich bin bereit, die SPD zu verlassen. Die WASG muss vereinigt werden mit euch. Ihr müsst euch umbenennen vorher, sonst geht das alles nicht. Und ich mache das Ganze aber nur, wenn du kommst. Wenn du nicht kommst, dann nicht.
Ach so, das heißt, es hing an Ihnen.
Ja, also er hat mich in einem positiven Sinne genötigt.
Naja.
Und da habe ich mir gesagt, ja, na gut, dann gehst du eben wieder zurück in die Politik. Mhm. Und dann mussten wir auf dem Parteitag kämpfen um die Umbenennung. Und wir haben so ein blödes Statut, dass 2/3 der gewählten Delegierten zustimmen müssen. Aber fast 1/3 fehlte, weil das schon die Sommerzeit war.
Oh.
Es hätten, glaube ich, weiß ich nicht mehr, 11 Stimmen oder 19 Stimmen hätten genügt und das wäre abgelehnt worden. Die Rede gegen die Umbenennung und gegen Oskar Lafontaine hielt seine heutige Ehefrau.
Frau Wagenknecht.
Ja, ganz genau. Oh, damals sah sie das eben gänzlich anders.
Ja.
Und das ist auch wieder spannend im Leben. Ja, und dann haben mit Leidenschaft Lothar Bisky und Dietmar Bartsch und ich und andere gesprochen und letztlich hatten wir weniger Gegenstimmen, sodass die Umbenennung erfolgte und dann alles seinen Weg nahm.
Okay, schön. Ist auf jeden Fall super spannend, weil man ja gar nicht damit rechnet, dass es aus unterschiedlichen Parteien, dass sich da Leute dann zusammentun und das gleiche Ziel haben. Wie würden Sie denn die Linke in 3 Worten beschreiben?
Sie hat gute Visionen, kann sich sehr streiten, ist aber plural mit bestimmten Grenzen aufgestellt.
Okay, eine gute Zusammenfassung würde ich sagen auf jeden Fall. Wir haben ja schon darüber geredet, wie Ihre Schulzeit war, dass Sie dadurch zur Rinderzucht kamen, danach Anwalt geworden sind und so weiter. Welches Schulfach haben Sie denn abgrundtief gehasst und welches war das Hilfreichste?
Also ich war immer sehr gut in Deutsch und in Mathematik. Latein habe ich zutiefst abgelehnt. Das war mir viel zu anstrengend, die ganzen Vokabeln auswendig zu lernen. Und in Physik war ich auch eine ziemliche Pfeife. Und ich hatte einen Fachlehrer für Mathematik und Physik und der sagte immer, das kennt er nicht. Er kennt Leute, die sind gut in Mathe und Physik, er kennt Leute, die sind schlecht in Mathe und Physik. Aber einen, der sehr gut ist in Mathematik und in Physik, eine völlige Pfeife, da bin ich der Einzige, den er kennengelernt hat. Aber für mich hat Mathematik eine formale Logik, der ich folgen kann. Während in der Physik muss ich mir Folgendes vorstellen. Da steht also eine Frau in Peking, quackelt in eine Kamera hinein und in weniger als einer Sekunde später sehe und höre ich sie in meinem Fernsehgerät und das Ganze über Pixel in der Luft und so. Das überfordert meine Fantasie. Ja. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie dieses Bild zu mir kommt. Und da ich es mir nicht richtig vorstellen kann, muss ich es auswendig lernen. Und etwas, was man auswendig lernt, hat man nicht wirklich begriffen.
Das ist wohl wahr. Ich hatte auch Schwierigkeiten mit den Naturwissenschaften grundsätzlich. Mathe war dann noch das geringste Übel. Also kann ich das total nachvollziehen. Jetzt haben Sie ja schon darüber gesprochen, dass es eben diesen Zusammenschluss von 2 Parteien gab, der zu der Linken geführt hat. Wie ist das denn jetzt im Parlament mit den anderen Parteien? Versteht man sich da unter Kollegen gut? Geht man auch mal mit Leuten aus anderen Fraktionen irgendwie nach Feierabend ein Bierchen trinken? Oder ist das gar nicht der Fall?
Doch, das gibt es. Also am Anfang ist mit uns keiner ein Bier trinken gegangen. Dazu war die Ablehnung 1990, 91, 92, 93 viel zu groß. Aber man lernt sich ja dann kennen und irgendwann baut sich das ab. Jetzt gibt es wieder eine Ausnahme, ist die AfD. Mhm. Ich würde also nicht mit jemandem von der AfD ein Bier trinken gehen oder so. Mhm. Aber, und die wahrscheinlich auch nicht mit mir, also insofern ist die Haltung da gegenseitig, was die Ablehnung betrifft, gleich. Das Problem ist, das müssen Sie einfach sehen, Konkurrenz gibt es nie in der anderen Partei, sondern nur in der eigenen. Ja. Und daher kann man mit Leuten aus anderen Parteien zum Teil friedlicher umgehen als mit eigenen.
Und wie sehr gibt es einen Konkurrenzkampf in der eigenen Partei immer?
In jeder Partei gibt es Konkurrenzkampf. Mhm. Weil wenn man so politisch orientiert ist und in die Politik geht, dann will man ja auch was zu entscheiden haben, sodass dann die Jobs Parteivorsitz, stellvertretender Parteivorsitz, Bundesgeschäftsführer, Fraktionsvorsitzende, Mitglied des Fraktionsvorstandes oder so, das ist dann alles wichtig. Mhm. Und weil alles wichtig ist, gibt es dann logischerweise auch Konkurrenz. Und dabei geht es aber auch immer um politische Fragen. Weil die einen haben die Sicht, die anderen haben die andere Sicht und sie möchten natürlich, dass viele Vertreter von der Sicht dabei sind und nicht so viele von der anderen, wobei sie immer begreifen, dass alle Sichten vertreten sein müssen. Das schon. Und das ist bemerkenswert. Ich war insofern eine Ausnahme, weil ich nie bestritten wurde. Das lag aber nur daran, dass ich den Job des Parteivorsitzenden im Dezember 89 übernommen habe, als es ja keinen zweiten Vollidioten auf der Erde gab, der das auch gemacht hätte. Ich war der Einzige. Und deshalb ging es nie darum, dass ich einen Posten räumen soll, sondern wer mein Stellvertreter wird. Das war umstritten. Oder ob ich jemanden gleichberechtigt an meine Seite nehme. Das war umstritten. Das war alles umstritten. Aber ich selbst nicht. Und deshalb konnte ich Freunde in unmittelbarer Umgebung haben. Mhm. Das können die anderen in anderen Parteien in aller Regel nicht.
Das heißt, dadurch, dass sie sich eben in diesem kritischen Moment bereit erklärt haben, das Ganze zu übernehmen,
ja, hat ja sich ergeben. Und ja, wahrscheinlich. Ja, so kam das. Denn also zum Beispiel heute ist es so, wenn du, weiß ich was, Landesminister bist, hast du natürlich in deiner Umgebung nur Leute, die davon ausgehen, dass sie die besseren Landesminister werden.
Ja, das ist zu befürchten. Ja. Sie machen ja nicht nur das, sie machen ja noch 3 andere Jobs. Gibt es einen, den Sie am liebsten mögen oder ist es einfach wirklich die Mischung?
Nein, das ist, für mich ist auch der Rechtsanwaltsberuf wichtig, weil du logischerweise nicht immer, aber doch gelegentlich einem einzelnen Menschen helfen kannst. Das passiert in der Politik so gut wie nie. Aber wenn ich nur Anwalt wäre, würde mich wieder stören, dass ich nicht generell in den Kampf um den Zeitgeist eingreifen kann. Ja. Aber wenn ich eben nur Politiker wäre, störte es mich, dass ich nicht mal einer einzelnen Frau oder einem einzelnen Mann in einer konkreten Situation helfen kann. Insofern ist mir der Anwaltsberuf auch wichtig. Also ich bin einmal in der Woche im Schnitt, einmal in der Woche im Anwaltsbüro. Okay. Denn ich muss ja auch die Fristen alle beachten und so weiter, die Zulässigkeitsvoraussetzungen und so. Und ich gehe natürlich auch zu Verhandlungen beim Gericht. Das ist mein zweiter Beruf. Mhm. Mein dritter Beruf ist eben Autor. Der ist deshalb ein bisschen schwer, weil ich immer alles diktiere.
Ah, ja.
Ich bin kein großer Schreiber. Und da begehe ich folgenden Fehler. Also ich bin ja gerne ironisch, dann sage ich eben, das war wirklich eine tolle Idee. Wenn mich einer hört, weiß er, es war eine grauenhafte Idee. Aber geschrieben steht ja nur da, es war eine tolle Idee. Das muss ich dann alles wieder durchkorrigieren, sozusagen in eine Schreibsprache umwandeln. Ja. Trotzdem ist das ganz spannend. Und sowas bleibt ja auch. Das ist der Vorteil eines Buches. Und ich habe ja meine Autobiografie geschrieben, die ist 2017. Ja, glaube ich, ja, 2017, im Herbst ist sie erschienen und das muss der absolut richtige Zeitpunkt gewesen sein, denn sie hat sich wahnsinnig verbreitet für ein Buch. So, das ist mein zweiter Beruf. Jetzt habe ich mit meiner Schwester zusammen, haben wir ein Buch gemacht zu unserem Vater, um da mal das Bild etwas zurechtzurücken. Auch gut. Und der vierte Beruf ist Moderator. Das mache ich einmal im Deutschen Theater. Einmal, also im Deutschen Theater in Berlin, einmal in der Diesel in Berlin und einmal im Kloster, im katholischen Kloster von Neuzelle in Brandenburg. Natürlich macht das eine Stiftung, nicht das katholische Kloster selbst und denen wird eben dieser Raum zur Verfügung gestellt. Und das ist für mich spannend, da leben sie so, wie sie mich nicht kennen. Von der Redezeit nehme ich nicht mehr als 10 oder 15% in Anspruch. Ich stelle ja eigentlich nur Fragen und höre zu. Und wenn du nicht zuhören kannst, kannst du auch nicht reden. So einfach ist es. Und da interessiert mich eben auch immer ein anderes Leben. Also bei Schauspielern und Schauspielern. Und warum sehr gute Schauspielerinnen und Schauspieler so oft bei der ersten Eignungsprüfung abgelehnt werden und so weiter. Oder zum Beispiel hatte ich den Chef des Springer Verlages, Herrn Döpfner. Der ist ja nun stark konservativ. Ich bin links. Also da möchte ich wissen, warum ist er denn so geworden? Was ist in seinem Leben anders gelaufen als in meinem? Was hat ihn wann wie geprägt? Und das ist interessant, das in Erfahrung. Und da ich neugierig darauf bin, kann ich es. Wenn du Moderator bist und du bist auf deine Gäste, oder ich habe ja immer nur einen Gast, und du bist auf deinen Gast nicht neugierig, dann lass es bleiben.
Total, kann ich unterschreiben.
Kommt nichts dabei heraus. Genau. Merkt man übrigens auch bei Fernseh-Talkshows, ob die Moderatorin oder der Moderator wirklich interessiert ist oder nicht.
Und gab es da irgendwie schon ein Beispiel, wo es gar nicht der Fall war? Also wo der Moderator sich überhaupt nicht für seine Gäste interessiert hat?
Natürlich, ich war in so vielen Talkshows, das habe ich natürlich auch erlebt. Aber das würde ich jetzt nicht benennen, das hat ja dann sowas Denunziatorisches an sich. Aber ich hatte schwierige Gäste. Ja. Das Schlimmste sind Gäste, die mit Ja und Nein antworten.
Ach super, das macht richtig Spaß, da kommt man immer in so ein
oder
gutes Gespräch.
Weiß ich nicht. Ja,
ja, ich kenne das ja auch total. Ich suche mir ja hier auch meine Gäste aus, also habe ich mich sehr gefreut, dass sie zugesagt haben. Und ich glaube, wenn ich auch kein Interesse daran hätte, vom Gegenüber was zu erfahren, könnte ich mir das ganze Jahr ersparen.
Stimmt. Genau. Na gut, wenn sie dafür bezahlt werden und das ihr Job ist, machen sie es trotzdem.
Das stimmt, aber irgendwann hatte man ja
wissen auch... Wissen Sie, was mich überzeugt hat? Der Titel.
Ach echt?
Ja,
das ist schön.
Plapperei oder so ähnlich, das hat mir gefallen.
Genau, Gegenwärtsgeplapper.
Gegenwärtsgeplapper. Wir sind ja nicht so Talk oder weiß ich was oder Disput oder weiß ich wie, ne, Gegenwärtsgeplapper.
Genau, ich dachte einfach ein bisschen nett quatschen, ja, die Leute richtig hinter der Fassade sozusagen kennenlernen und genau, das Ganze wirklich im Lockeren.
Na, wenn Sie mich hinter der Fassade kennenlernen wollten, müsste ich ja meine Haut ablegen, das mache ich aber nicht.
Nee, das wäre auch vermutlich schwierig, nicht ganz so leicht einzurichten.
Richtig.
Und was war denn die eindrucksvollste Begegnung, die Sie dann hatten, zum Beispiel jetzt als Moderator in Ihren Gesprächsrunden?
Ach, da hatte ich viele sehr eindrucksvolle Begegnungen, die kann ich gar nicht gewichten. Zum Beispiel Daniel Barenboim war fantastisch und auch witzig. der war ja ein Wunderkind, der hat mit 3 Jahren schon Klavier gespielt, wow, und so, sogar schon Sonaten von Beethoven und so. Und danach habe ich ihn gefragt, dann sagt er, dann waren Sie ja ein Wunderkind. Dann sagt er, ja, das Wunder ist weg und das Kind ist geblieben. Das war, fand ich auch sehr witzig. Ja. Also da hatte ich viele gute Leute. Aber das größte Treffen, der größte Eindruck, den ich je hatte, das war, als ich bei Nelson Mandela war.
Oh, wow.
Weil der eine Großmut an den Tag legt. Also wenn ich über 20 Jahre unschuldig gesessen hätte, ehrlich, ob ich so großmütig sein könnte wie er, so frei von jedem Rachegedanken und auch noch so gutmütig und so klug. Und er war eine Weltautorität. Das darf man nicht schnell. Alle ehemaligen, noch lebenden Präsidenten der USA neben Obama kamen zu seiner Beerdigung, weil sich auch George Reagan nicht leisten konnte, dort nicht hinzugehen. Das ist interessant. Also er war eine Weltautorität. Ja, das hat mich am meisten beeindruckt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist bestimmt eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung gewesen. Auf jeden Fall. Also Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie viel im Fernsehen, bei Talkshows und so weiter sind. Und Sie sind ja auch hin und wieder bei Mario Barth deckt auf, oder?
Ja, jetzt zweimal. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen in mich vernarrt und will mich immer dazu befragen, weil ich immer so Antworten gebe, über die er sich freut. Also wenn ich zum Beispiel sage, insgesamt ist die Vergütung der Bundestagsabgeordneten so hoch. Das heißt, in meinem Fall ist sie natürlich gerecht, aber ansonsten ist sie so hoch. Da kann er vor Lachen kaum noch sitzen.
Ja, das ist gut. Und wie kommt es, dass man da überhaupt eingeladen wird und dass es dann so häufig ist?
Keine Ahnung. Also dann ruft die Redaktion hier an, sagt das Thema, ob ich dazu bereit bin. Das beraten die wahrscheinlich auch mit ihm. Und dann sagen sie, ach, versuchen wir doch den Gysi dafür zu kriegen. Ja. Und einen anderen für was anderes.
Okay, cool. Und das wird dann aber auch alles bezahlt, richtig?
Das ist sehr unterschiedlich. Ah. Also die meisten Fernsehsendungen werden für Politiker nicht bezahlt. Für andere ja.
Ach,
aber nicht für Politiker, weil es ja deine Pflicht ist, in Talkshows zu gehen, etc. etc.
Ja.
Das ist selten, dass beim Fernsehen etwas bezahlt wird.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, man kriegt dann irgendwie eine kleine Gage, aber die ist dann nur für Künstler.
Die ist in aller Regel, also es gibt Ausnahmen, in aller Regel ist sie nur für Künstlerinnen und Künstler oder für andere Personen, die eingeladen werden, die ja nicht selber unbedingt ein Interesse an der Verbreitung ihrer Ideen haben.
Mhm.
Weil man sagt, wieder Politiker und Politiker wollen ja im Fernsehen ihre Ideen verbreiten, also müssen wir sie nicht bezahlen. Es ist ja auch ein bisschen was dran.
Das stimmt. Und wird man dann als Politiker grundsätzlich für sein Dasein, seine Arbeit bezahlt und ist sozusagen die ganze Zeit im Dienst?
In gewisser Hinsicht ja. Natürlich hast du auch Urlaub und so weiter. Mhm. Also das ist klar. Aber eigentlich musst du hast ja nicht nur Rechte, die hast du auch, sondern du hast auch Pflichten. Und die solltest du natürlich auch erfüllen. Und dann sind wir ja auch verpflichtet, unsere Nebeneinnahmen bekannt zu geben.
Mhm.
Die sind zwar erlaubt, aber man muss sie bekannt geben.
Und wie viel Urlaub hat man grundsätzlich so als Politiker?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, ehrlich gesagt, weil es keinen direkten Urlaub gibt, sondern es gibt Sitzungswochen und außerhalb der Sitzungswochen musst du ja nicht im Bundestag sein. Aber es läuft darauf hinaus, dass die meisten 3 oder auch 4 Wochen im Jahr sich Urlaub nehmen.
Mhm.
Also Weihnachten oder man fährt dann auch mal in Winterurlaub, also das mache ich immer gerne, eine Woche und so organisiert man sich seine Erholung. Als ich so wirklich richtig gefordert war, Anfang der 90er Jahre, habe ich festgestellt, dass ich urlaubsunfähig wurde. Also ich wartete auf Faxe und die kamen nicht und so weiter. Und dann wiederum habe ich aber gesagt, das geht nicht.
Hm.
Und dann habe ich wieder dafür gesorgt, urlaubsfähig zu werden.
Wie macht man das denn?
Abschalten lernen.
Mhm.
Immer sich überlegen, dass die Sache wichtiger ist als man selbst.
Ja.
Sagen, das kann jetzt auch dein Vertreter machen. Du musst jetzt nicht und so weiter. Also lauter solche Sachen. Und sich dann auch mal konzentrieren auf die Frau und auf die Kinder und so weiter. Und dann auf eine andere Art Urlaub machen.
Mhm. Ich glaube, ich muss das nämlich auch ein bisschen lernen, weil ich auch immer die ganze Zeit gucke, gab es eine neue E-Mail, gibt es einen neuen Arbeitsauftrag von der Uni oder sowas?
Ja, das geht nicht. Dafür sind Sie auch viel zu jung.
Ja, das stimmt. Aber dieses Digitalsemester gerade ist echt sehr, sehr fordernd.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und
ja,
noch mehr zu tun als ohnehin.
Ich finde auch diese Telefonkonferenzen furchtbar. Da wird gequatscht und gequatscht. Also es ist ja kaum auszuhalten. Ja.
Genau, vor allem es geht immer erst los mit, ja, wie geht's Ihnen denn heute? Und man spricht schon 10 Minuten, bis man zum Punkt kommt, oder?
Ja, das außerdem.
Genau, das ist zumindest auch meine Empfindung. Wenn Sie von heute auf morgen ein Gesetz geltend machen könnten, wofür würden Sie sich einsetzen? Wie würden Sie es formulieren und was wäre Ihnen wichtig?
Tja, wahrscheinlich würde ich ein Gesetz machen, das erstens Rüstungsexport verbietet und zweitens das Entsenden unserer Soldaten ins Ausland verbietet, es sei denn, es liegt ein Angriff auf einen Verbündeten Deutschlands, ein militärischer Angriff vor, dann bin ich dazu verpflichtet. Dann ja, dazu sind auch andere verpflichtet, wenn Deutschland angegriffen werden sollte. Aber ich kenne im Augenblick kein Land, das sich darauf vorbereitet, Deutschland militärisch anzugreifen. Ich finde unsere Rolle als Weltpolizist völlig daneben. Ich finde, wir müssten zum wesentlichen Vermittler für Konfliktlösungen, für Frieden und Konfliktlösungen werden. Aber die Regierung ist da gänzlich anderer Meinung. Und wissen Sie, wenn man so viele Waffen verkauft an Saudi-Arabien, aber auch an Israel und an andere, also auch egal, ob die dann auch mal gegeneinander gerichtet werden. Also ich finde, wissen Sie, das hat auch mit unserer Geschichte zu tun. Von uns gingen eben zwei Weltkriege aus, etc., um die Welt neu aufzuteilen. Und deshalb sollten wir uns militärisch größte Zurückhaltung zulegen.
Das heißt, ja, einfach mehr Pazifismus quasi leben?
Naja, Pazifismus, bei Notwehr muss man immer Gewalt anwenden dürfen. Und wenn uns jemand militärisch angreifen sollte, müssen wir uns selbstverständlich auch verteidigen dürfen. Ja. Aber eben nur dann. Das ist eben ein großer Unterschied zu heute. Ich weiß nicht, es gibt ja Pazifisten, die würden sich nicht mal wehren. Also das, so weit gehe ich nicht.
Okay, ja gut. Ich meine, wehren ist ja wirklich nur...
Ja.
Wehren. Ist ja nichts weiter dabei. Ich gucke, ich habe hier eine Liste und ich habe sie leider ein bisschen doof strukturiert, deshalb...
Nein, Sie haben es, wenn es ein bisschen falsch strukturiert, aber doch nicht doof.
Ach, danke. Das ist nett. Genau, was hier aber auch noch steht, ist, halten Sie grundsätzlich eine Frauenquote für sinnvoll oder ist das auch problematisch, weil da ja dann zum Beispiel das dritte Geschlecht nicht berücksichtigt wird?
Also... Das dritte Geschlecht ist natürlich sehr viel seltener als die Frauen, die bilden nämlich die Mehrheit der Gesellschaft. Mhm. Und deshalb bin ich erstens natürlich für Gesetze, wo man auch an das dritte Geschlecht denkt. Auch, dass man Menschen mit Behinderung ganz anders in das Arbeitsleben integrieren muss, wie das heute passiert. Dann gibt es eine Strafgebühr und die kann man wieder von der Steuer absetzen. Das ist nur auch wieder absurd. Ja? Also ich sage nur, das ist... Das muss alles gesetzlich anders geregelt werden. Aber ich bin für eine Frauenquote, solange die Gleichstellung der Geschlechter nicht erreicht ist.
Ja.
An dem Tag, an dem sie erreicht ist, gibt es für eine Quote keinen Grund mehr.
Okay.
Aber davon sind wir immer noch meilenweit entfernt. Und zwar gerade in der Hierarchie und natürlich auch in der Wirtschaft.
Leider ja, das ist wahr. Und finden Sie, dass auf dem Weg zu mehr...
Übrigens, ich hatte eine Bereichsleiterin, von einer sehr wichtigen Einrichtung und da gab es nur 4 Bereichsleiter und sie war eine Bereichsleiterin und sie hat übrigens einen Nobelpreis bekommen. Und dann hat sie irgendwann festgestellt, dass sie die Hälfte von dem verdient, was die anderen 3 Bereichsleiter bekam. Das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit. Ja. Ich meine, dann hat sie, als sie den Nobelpreis bekam, hat sich das kein Mensch mehr getraut. Aber bis dahin oder bis kurz vorher, ja, fand ich auch ein starkes Stück.
Das ist einfach nur mega unfair, wirklich. Ja. Manchmal denkt man sich, warum? Das hat ja gar keine Begründung mehr.
Und ja, das liegt an der falschen Rollenteilung. Wir stammen ja aus dem Tierreich. Man darf ja nicht vergessen, wir sind ja Säugetiere. Im Tierreich ist es ja auch unterschiedlich. Ja. Manchmal brüten die Männchen und nicht die Mütter, die gehen. In anderen Fällen gehen die Väter danach sofort weg, haben nichts mehr damit zu tun. Manchmal kümmern sich beide. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Auch bei Säugetieren sehr unterschiedlich. Und es hat sich eben schon am Anfang herauskristallisiert, dass die Männer zuständig waren, so einen Mammut zu erlegen. Da sie ja noch keine richtigen Waffen haben, war das ja auch nicht so leicht. Und die Frauen mussten immer die Bären sammeln und dann das Mammut auseinandernehmen und dann das Essen zubereiten. Das heißt, ein Mammut erlegst du ja nur einmal im Monat. Ne? Und das war der Mann. Ja? Und dann muss er sich erschöpft zur Ruhe legen. Und die ganze andere Arbeit machte die Frau. Und dann gibt es diesen schönen Schlager, der mir immer gefällt. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das ist eben so schön. Ja. Und das stimmt. Ich war schon immer dafür, Hausarbeit zu bezahlen. Aber dank der Corona-Krise musste ich so viel Hausarbeit erledigen, dass ich jetzt leidenschaftlich dafür bin, sie zu bezahlen. Weil ich finde, das ist wirklich sehr anstrengend.
Ja, auf jeden Fall kann ich unterschreiben. Ich bin auch immer froh, wenn ich irgendwie Unterstützung beim Kochen, Putzen, sonst was habe. Das ist wirklich kräftezehrend auch.
Ja. Glauben es gibt Sie, eine Hausarbeit, die ich nicht kann. Ich kann nicht bügeln. Also das ist hinterher noch knittriger, als es vorher war. Das bringt nichts.
Ja. Ja, geben Sie die dann irgendwie in die Wäscherei oder so, die Hemden zum Bügeln? Oder wie lassen Sie sich da helfen?
Also die Hemden gebe ich zur Reinigung und dann kommen sie gebügelt wieder. Ach, das ist ein großer Vorteil.
Ja, genau. Ich habe auch tatsächlich seit meinem Einzug seit 2018 ein Bügeleisen unbenutzt im Schrank stehen. Und ich wasche dann die Sachen lieber nochmal, bevor ich sie bügle. Ganz blöde Eigenschaft.
Ja, aber es würde Ihnen nichts nutzen, mich einzuladen, weil die Bügelarbeit nehme ich Ihnen nicht ab.
Das ist schade.
Das ist sehr schade, aber es ist so.
Ja, okay. Und genau, was ich fragen wollte ist, glauben Sie, dass Gendern in der Sprache das richtige Mittel auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung ist? Oder ist das sozusagen nur ein Vorwand?
Nein, nein. Das Gendern halte ich aus vollem Grund für wichtig. Ich habe das natürlich auch früher nicht gemacht. Ich habe so gequatscht wie alle, Frau Staatsanwalt Müller, nicht Frau Staatsanwältin Müller, etc. Ja. Aber dann gab es einen Kommentar und da schrieb jemand in der Zeitung, das hatte gar nichts mit mir zu tun, also er ist gegen das große I, bin ich übrigens auch dagegen, wenn, dann soll man beides schreiben, jetzt macht man ja ein Sternchen und damit alle zu meinen, gefällt mir auch nicht. Ich bin dann dafür, es auszuschreiben. Und dann sagt er, aber im Übrigen ist das Ganze Quatsch, denn mit dem männlichen Begriff sind die Frauen immer mitgemeint und deshalb muss man nicht immer beide Formen verwenden. Und dann gab es einen Leserbrief von einer Frau und die schrieb, ja, also sie stimmt ja dem Chefredakteur in allen Punkten zu, nur macht sie folgenden Vorschlag. Seit tausenden Jahren wird immer die männliche Form verwandt und die Frauen sind mitgemeint. Sie schlägt für die nächsten tausend Jahre das Umgekehrte vor. Es wird immer die weibliche Form verwandt und der Mann ist mitgemeint. Und dann kam ihr letzter Satz, dann heißt es eben ab heute Herr Rechtsanwältin Gysi.
Ja.
Und da ich nicht Rechtsanwältin werden wollte, habe ich es durch diesen Leserbrief, obwohl ich an dem Kommentar ganz unschuldig war, begriffen. Und er hat mir gesagt, ja, sie hat recht. Und seitdem quatsche ich immer doppelt, und zwar nicht nur offiziell, sondern auch privat, rede ich genauso kariert. Aber ich liebe seitdem den Plural. Wissen Sie auch warum? Wenn ich sage, die Frau und der Mann, die beziehungsweise der, sehr anstrengend, die Relativsätze. Wenn ich aber sage, die Frauen und Männer, die, da spart man sich ein beziehungsweise und den anderen Artikel spart man sich.
Machen bei uns.
Deshalb mag ich den Plural.
Ja, das kann ich verstehen. Bei uns machen das Dozenten und Dozentinnen auch. Das sind dann, die sprechen uns an als Studierende.
Ja,
das wären ja
sehr
auch Dozierende.
Das, und ich vergewaltige nie die Sprache. Ich finde es zum Beispiel falsch, nicht mehr Mann zu sagen, also das kleine M-A-N. Es gehört zur deutschen Sprache. Ich finde es auch falsch, es gibt nur Mitglieder, es gibt keine Mitgliederinnen und so weiter. Also da, wo es die deutsche Sprache nicht hergibt, die vergewaltige ich nicht. Das finde ich auch falsch. Und man darf alte Literatur nicht verändern. Du kannst auch den Busch nicht zensieren und plötzlich den Mohren umbenennen und so weiter. Das steht einem nicht zu. Ich kannte welche, die haben Karl Marx immer dann mit der doppelten Form versucht zu drucken. Nein, das ist dann nicht sein Werk. Und man muss doch auch wissen, dass das eine andere Zeit war, in der das nicht üblich war. Insofern sagt man ja, damals drückte man sich so aus, heute drücken wir uns eben anders aus.
Genau.
Dadurch kriegst du auch die Entwicklung mit.
Es ist ja das Gleiche mit Shakespeare. Es kommt ja keiner auf die Idee, das jetzt ins Neudeutsche oder sowas zu übersetzen.
Naja, übersetzen kann man immer, aber man muss eben seine Sprache dabei wahren, ne? Das
genau.
Ist klar.
Ja, und nicht dann irgendwelche Wörter austauschen.
Klar, also er hat eben nicht von Talkshow gesprochen.
Genau.
Die gab es damals nicht. Exakt. Also kann man das auch nicht so übersetzen. Wobei, ich bin ja wirklich nur so weit entfernt, irgendwo nationalistisch zu sein, aber dass wir fast alles Englisch ausdrücken, geht mir auch auf die Nerven. Also ab und zu kann man, finde ich, auch wieder deutsche Vokabeln verwenden.
Ja, haben Sie ein Wort, was Sie richtig stört im Alltag, was auf Englisch
Nein,
ist?
Nein, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Nein, die ganze Computersprache ist ja Englisch. Mhm. Da gibt es ja so gut wie, also Maus, gibt es ja so gut wie keine deutschen Worte.
Stimmt.
Aber das gehört vielleicht dazu, weil es nun mal daherkommt. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber zum Beispiel, es gibt eben Sprachen, die haben eine Chance, sich durchzusetzen. Und das, wissen Sie, ich habe auch festgestellt, Sprachen sind ganz unterschiedlich geeignet. Also zum Beispiel die Poesie klingt auf Russisch fantastisch. Ein Schlagerhit auf Russisch klingt nicht gut.
Ja.
da klingt Englisch viel besser. Rock'n'Roll auf Französisch klingt auch nicht gut. Aber ein Chanson auf Französisch klingt fantastisch. Also daran habe ich auch gemerkt, dass Sprachen unterschiedlich geeignet sind, logischerweise in der Kunst und Kultur. Natürlich muss es das alles auch immer an allen Sprachen geben, aber trotzdem für mich beim Hören macht das einen Unterschied.
Ich meine, bei synchronisierten Filmen, finde ich, merkt man das ja auch schon, weil die Formulierungen viel schöner klingen im Original.
Ja, ich liebe die Synchronisation, zumal ich als Kind selbst synchronisiert habe. Da habe ich ganz gut verdient. Aber wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem ist, dass wir dadurch schlechter als andere Fremdsprachen lernen.
Ja.
Wenn du schon als Kind gewöhnt bist, dass du einen Film siehst und die sprechen an Sprachen, du liest immer den deutschen Text mit. Das ist natürlich anstrengender. Und da wir bequem sind, freuen wir uns, dass alles synchronisiert ist. Aber diese Anstrengung erleichtert dir natürlich das Erlernen einer Sprache. Mhm. Weil du hast sie ja schon so oft gehört und du hast auch schon so oft den Text dazu gelesen. Also wenn man so will, die Übersetzung.
Ja, das ist ja in den Niederlanden und Skandinavien ziemlich gebräuchlich.
Ja.
Hätte man das mal hier, wäre wahrscheinlich gut.
Bei uns setzt sich in der Regel die Bequemlichkeit durch.
Ja, ärgerlich eigentlich, oder?
Weiß ich nicht. Ich bin ja selbst bequem. Aber es hat eben auch seine Nachteile. Das ist wahr.
Genau. Was ist denn dann das Bequemste an Ihnen? In welcher Eigenschaft zeichnet sich das am meisten aus?
Tja, wissen Sie, ich glaube, es gibt nur in der deutschen Sprache den Begriff gemütlich.
Ach ja. Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob man auf Französisch einen Begriff hat, der wirklich dasselbe meint, identisch ist mit unserem Begriff gemütlich. Du kannst es natürlich immer irgendwie so in der Nähe übersetzen, auch im Englischen und so. Und das ist was typisch Deutsches, was mir angenehm ist. Die Gemütlichkeit. Und wenn es mir gemütlich ist beim Frühstück oder so, dann werde ich bequem und habe überhaupt keine Lust, die Situation aufzugeben.
Nö, warum auch, wenn es Spaß macht?
Ja, das Problem ist aber, dass du irgendwo hin musst und damit ist die Gemütlichkeit kaputt.
Ja,
das kenne ich.
Ja.
Wissen Sie, ich habe ja noch nie als Rentner gelebt. Durch die Corona-Krise war ich partiell dazu gezwungen, obwohl ich weiter im Anwaltsbüro war, weiter im Bundestag war. Aber da die Abendveranstaltungen alle weg waren, und ich habe gedacht, das ist furchtbar, und habe festgestellt, das ist gar nicht so furchtbar.
Nee.
Nö. Ich glaube, ich habe zu viele Termine. Und die meisten haben ja die Veranstaltung nicht abgesagt, sondern nur verschoben.
Mhm.
Ich weiß bloß nicht, das halbe Jahr oder Vierteljahr oder wie lange auch immer, kommt ja nicht wieder.
Mhm.
Ich kriege das ja nicht alles wieder organisiert, dann bin ich ja derart hektisch unterwegs. Na, mal sehen.
Exakt, ich glaube, es wird dann ziemlich stressig, wenn alles auf einmal wieder nachgeholt wird. Naja, mal gucken. Was sagen Sie denn zum Beispiel zu den Entscheidungen, dass jetzt gelockert wird, beispielsweise in Thüringen?
Also ich finde das hochinteressant, dass es eine völlige Übereinstimmung mit der Bevölkerung über 95% gab, als alle Maßnahmen beschlossen wurden. Und die Übereinstimmung war mit der ersten Lockerung beendet.
Ja.
Und das ist interessant, weil plötzlich herrscht Unlogik und Ungerechtigkeit. Also warum Läden bis 800 Quadratmeter und der Konkurrenzladen mit 900 Quadratmetern darf nicht öffnen? Das verstößt ja auch gegen Wettbewerbsregeln etc. etc. Ja. Berlin hat es noch schlau gemacht, haben die gesagt, alle Geschäfte dürfen öffnen, müssen aber ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter reduzieren. Na schön, also das war so ein Ausweg, den sie gefunden haben. Oder dann wurde also den Friseurinnen und Friseuren erlaubt, wieder zu frisieren, nicht zu rasieren. Das kam dann erst später. Dann beschwerten sich die Kosmetikerinnen und Kosmetiker und sagten, wir kann doch nicht sein, wieso dürfen die öffnen und wir nicht. Dann beschwerten sich natürlich die Fitnessstudios und sagten, ja, wieso die anderen und wir nicht. Und das war mir völlig klar, dann geht es los. Und die Entscheidung von Bodo Ramelow, wenn er sie durchsteht, stößt ja jetzt auf viel Widerstand, finde ich genial und richtig.
Okay.
Und zwar, weil es in Thüringen so wenig Infizierte gibt.
Mhm.
Und er sagt, Maßnahmen, die für Bayern gelten oder für Nordrhein-Westfalen, müssen nicht für Thüringen gelten.
Ja.
Und er hat alles mitgemacht, völlig korrekt. Und als die Kanzlerin dann sagte, oder besser sagen musste, ab jetzt haben es die Länder zu entscheiden, hat er gesagt, wenn man so wenig Infizierte hat wie ich, dann lockere ich alles. Das heißt ja nicht, dass ich sage, sie sollen keinen Mundschutz tragen oder nicht den Abstand wahren. Aber ich mache das nicht mehr als Verbot, sondern als Gebot und überlasse es den Kommunen, wenn es dort Ansteckungsfälle gibt, andere Entscheidungen zu treffen.
Ja. Ja.
Darüber beschweren sich jetzt die Kommunen, sonst wollen sie immer alle selber entscheiden. Plötzlich ärgern sie sich, wenn sie was selbst entscheiden. Nein, ich finde seinen Schritt, der ist mutig, muss ich sagen, aber ich finde ihn richtig.
Okay, also denken Sie
unter den Bedingungen von Thüringen. Ja. Das kann in einem anderen Bundesland wieder völlig falsch sein.
Ich glaube, wenn jetzt NRW so krasse Lockerungen beschließen würde, das wäre kritisch, weil die ja immer noch mit die höchsten Infektionszahlen haben.
Genauso wie Bayern.
Exakt, genau, wegen Grenzregion und Karneval und so weiter.
Der Osten hat die geringsten Infizierungszahlen. Und das ist ja interessant, woran das liegt.
Woran liegt es denn?
Das weiß ich nicht. Es gibt amerikanische und irische Wissenschaftler, die behaupten, das liegt daran, dass in der DDR alle gegen Tuberkulose geimpft wurden.
Ah.
In der alten Bundesrepublik und in West-Berlin war das freiwillig. Und dadurch haben sich natürlich viele nicht impfen lassen. Und sie behaupten, man habe festgestellt, dass Leute, die gegen Tuberkulose geimpft sind, sich sehr viel seltener infizieren als die anderen. Das hat natürlich das Robert-Koch-Institut sofort dementiert. Und zwar deshalb, weil sie vor 2 oder 3 Jahren gesagt haben, man sollte die Tuberkulose-Impfung abschaffen, weil diese Krankheit ausgerottet ist. Das kann ja sein. Aber damals konnten sie ja nicht wissen, dass das wiederum indirekt helfen kann gegen das. Aber weil du ja nicht gerne irgendwas zugibst, ja, das haben sie sich gleich entschieden dagegen gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ja. Auf jeden Fall muss es Gründe dafür geben.
Ja. Ich meine, alles gerade, was das Coronavirus betrifft, ist ja mehr oder weniger nur mutmaßlich.
Richtig, richtig.
Aber
ich sage nur, es ist trotzdem spannend. Es kann doch mal, wissen, es ist hochinteressant, womit sich Wissenschaft beschäftigt und womit nicht.
Ja.
Der ganze ehemalige Osten, der staatssozialistisch organisiert war, findet einen Weg zurück zur Kirche.
Mhm.
Es gibt 2 Ausnahmen, Tschechien und Ostdeutschland.
Ja.
Warum? Hat noch keiner erforscht. Würde mich auch interessieren.
Okay, das heißt, Sie würden sich wünschen, dass ich jemand mal...
Nein, das ist so eine theologische Fakultät, die ist doch in der Lage, und zu sagen, gut, jetzt machen wir mal Erhebung. Wir befragen 1500 Leute,
ja.
Und zwar in der Slowakei, warum sie zur Kirche zurückgegangen sind, in Tschechien, warum sie nicht zur Kirche zurückgegangen sind, und genauso in Ostdeutschland und so. Das fände ich spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch fragen, kennen Sie zufällig das Buch Ingrid Baben der Erde von Uwe Jonsson?
Ich habe den Begriff immer noch nicht verstanden.
Baben der Erde.
Aber, Baben der Erde.
Kennen Sie das?
Nein.
Okay, gut. Ja, hatten wir in der Schule. Ich dachte, vielleicht kennen Sie das. Da geht es nämlich auch um Jugendliche, die Abitur ablegen wollen in der DDR, dann aber irgendwie in Teilen religiös sind und dann in Konflikte geraten. Aber,
ja, das stimmt. Das war... religiös war nicht das Problem, aber wenn du zum Beispiel das Kind eines Pfarrers warst, das war sehr schwer, das Abitur über die erweiterte Oberschule zu machen. Die konnten aber alle ihr Abitur über die Volkshochschule machen.
Okay.
Und da dachte ein Pfarrer, den ich danach befragt habe, das haben sie einfach nicht gesehen, das war ein Zufall. Nein, habe ich gesagt, das war kein Zufall. Ich kann auch genau sagen, was der Unterschied war. Diese Söhne von Pfarrern waren ja meistens klug und gebildet und dominierten eine Schulklasse.
Ja.
Und das wollten sie natürlich nicht.
Ah.
Aber bei der Volkshochschule kommen ja Leute aus allen verschiedenen Orten, sitzen da abends und lernen und gehen wieder nach Hause. Da gibt es keine Klasse.
Mhm.
Und da war es ihnen egal. Es ging ihnen nicht um das Abitur, sondern es ging ihnen um die Verhinderung einer dominanten Rolle in den Schulklassen.
Halten Sie das für klug oder für...
Nein, natürlich nicht. Aber ich will nur erklären, was da passiert ist. Nein, man muss auch Kinder, ganz abgesehen davon, dass das nicht gerecht ist gegenüber den Betroffenen, Kinder müssen ja auch lernen, mit unterschiedlichen Anschauungen zu leben.
Ja.
Deshalb war ich ja so für das Ethik-Schulfach in Berlin, 3 Jahre als Pflichtfach, damit alle Kinder über alle Religionen unterrichtet werden.
Ja.
Und die Kirchen waren ja strikt dagegen und da gab es einen Volksentscheid, aber den haben wir ja zum Glück gewonnen, übrigens durch Ostberlin. In Westberlin waren 60% gegen das Pflichtfach, aber immerhin 40% für das Pflichtfach. Und in Ostberlin waren es zwischen 85% und 90%, die für das Pflichtfach waren. Ein gewaltiger Unterschied. Und zwar habe ich das ja dann bei meiner Tochter erlebt, das war sinnvoll. Dann haben die zum Beispiel... den Islam durchgenommen.
Mhm.
Natürlich auch das Christentum, natürlich auch katholisches Christentum und evangelisches und freies und natürlich auch Buddhismus und Hinduismus. Und der Witz ist, sie hatten eben auch muslimische Mädchen in der Klasse. Und das Judentum wurde natürlich auch durchgenommen, ist auch klar. Und sie hatten katholisch und auch evangelisch. Und meine Tochter war wieder nicht religiös. Mhm. Und dadurch, dass sie alle zusammen unterrichtet waren, waren entweder die islamischen Mädchen stolz, weil sie mehr davon wussten als die anderen, oder die christlichen waren stolz, weil sie mehr wussten als die anderen. Und sind alle zur Toleranz erzogen worden untereinander. Ja. Und wenn wir nur getrennten Religionsunterricht hätten und die nicht einmal zusammen über alle Religionen unterrichtet werden würden, dann bleibt die Fremdheit, die Intoleranz bestehen. Insofern war ich strikt für dieses Fach. Und die Kirche hat ja so befürchtet, und die CDU, dass dann die Leute, die Kinder nicht mehr zum Religionsunterricht gehen, weil sie sagen, nö, ich habe das ja schon in dem Fach, dann muss ich es ja nicht mehr in dem Fach haben. Der Rückgang betrug 2%. Lächerlich.
Das heißt, es ist aber definitiv ein Zusatz und ersetzt in keiner Form den Religionsunterricht.
Nein. Natürlich nicht. Ja. Und der wird bezahlt vom Staat, der Religionsunterricht, nach wie vor. Das habe ich auch den Leuten in einem langen Brief geschrieben, also so lang war er nicht. Aber ich habe ihnen geschrieben, nein, darum geht es nicht. Es ändert sich am Religionsunterricht gar nichts. Aber es ist wichtig, dass die Kinder einmal zusammen über alle großen Philosophien und alle großen Religionen unterrichtet werden, um einander besser zu verstehen, tolerant zu werden, etc. etc. Naja. Das hat auf jeden Fall Ostberlin deutlich überzeugt.
Das ist doch schön, aber tatsächlich gibt es das Fach nur in Berlin oder gibt es das noch in anderen Bundesländern?
Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Das weiß ich jetzt nicht, ob in dieser Form. Berlin ist natürlich auch, wissen Sie, da gibt es eben Ostberlin, das kaum religiös ist, Westberlin, das weniger religiös ist als, sagen wir mal, Bayern, aber trotzdem doch stärker religiös ist als Ostberlin. Das ist alles schon spannend. Ne? Es ist eben eine komplizierte Stadt mit einer sehr unterschiedlichen Geschichte, was man wieder unzureichend genutzt hat. Ich hätte ja bei der Vereinigung gesagt, Berlin ist die einzige Stadt, die 40 Jahre lang Westeuropa und 40 Jahre lang Osteuropa war. Ja. Gibt es sonst nicht auf der Welt. Eben. Alle großen Konzerne, die nur einen Sitz haben wollen in Europa, um Handel zu treiben mit Ost- und Westeuropa, die sollen nach Berlin kommen. Die hätte ich mir alle gegriffen. Ich hätte gesagt, ich habe Ingenieure, die sprechen Rumänisch und Bulgarisch und Russisch. Ich habe Ingenieure, die sprechen Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch. Ich habe alles. Eben. In einer Stadt.
Passt
so.
Ja.
Und wissen Sie, wer uns das geklaut hat? Wien.
Ach echt?
Echt. Die Österreicher haben das sofort begriffen. Wir mussten uns ja schämen für die Geschichte, und weil wir uns schämen mussten, hatten wir leider keine Zeit, uns um sowas zu kümmern.
Jetzt sind wir ja schon beim Thema Geschichte und so weiter.
Entschuldigung, sagen Sie mal, wie lange haben Sie denn noch vor, mich hier zu quälen?
Ja, nicht mehr allzu lange. Entschuldigung, gut, ja. Haben Sie noch einen Moment Zeit? Oder
ja, ja, natürlich.
Okay, super. Genau. Welche Änderungen sollte es geben, was die Erinnerungskultur angeht? Weil wir haben in der Schule das Thema Nationalsozialismus, ich würde sagen, tatsächlich zum Glück sehr ausführlich behandelt. Das heißt, man hat alle Seiten gesehen und sich ausdrücklich ausführlich damit beschäftigt. Die DDR haben wir aber nur im Deutsch-LK angerissen und auch wirklich nur mit dieser einen Rede von Stefan Heim, eben vom 4. November. Das heißt, es findet ja jetzt gerade so ein bisschen eine Verschiebung statt vom Fokus. Das heißt, früher war es eben NS, wo der Fokus drauf gelegt worden ist, dass man sich damit beschäftigt. Jetzt geht es ja hin zur DDR. Finden Sie, dass das richtig ist, oder sollte man beides gleichwertig behandeln und hätte das auch in der Vergangenheit tun müssen?
Also es ist offenkundig immer schwer, eine Vergangenheit zu bearbeiten, die erst gerade vorüber ist.
Ja.
Daran waren so viele beteiligt. Deshalb gab es in der alten Bundesrepublik keine Aufarbeitung nach 1945. Auch in den Filmen nicht. Das wurde alles gemieden.
Ja.
Bis die Generation der 68er das ihren Eltern und Großeltern nicht mehr durchgehen ließ. Hochinteressant. In der DDR war das natürlich anders, weil da gleich eine Regierung gebildet wurde aus lauter Antifaschistinnen und Antifaschisten. Deshalb haben sie das immer aufgearbeitet. Die bekamen erst Schwierigkeiten gegen die Kultur der Nazis.
Ja.
Aufmärsche, Kundgebung, Fackeln, weil sie das ja auch liebten. Da hatte wieder die Bundesrepublik dann keine Schwierigkeiten. Die ökonomischen Ursachen hat wieder die DDR viel besser erforscht als die Bundesrepublik. Auch interessant. Also all das sind spannende Fragen. Die DDR ist zunächst vorüber gewesen, und das Hauptproblem bestand daran, dass ja nicht diejenigen, die in der DDR gelebt hatten, die Aufarbeitung machten, sondern die Westdeutschen machten die Aufarbeitung.
Ja.
Die haben da zwar nie gelebt, aber wussten alles besser. Das ging nun den ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern der DDR auch auf die Nerven, sodass daraus eine politische Auseinandersetzung entstand. Und wir als PDS hatten ja immer die Aufgabe, die Vertretung ostdeutscher Interessen. was natürlich kompliziert war, aber trotzdem interessant war, weil einer musste ja, der Anwalt dieser Leute, werden natürlich nicht alle Ostdeutschen, aber doch eines großen Teils der Ostdeutschen. Und deshalb ist das sehr schwer mit der Aufarbeitung. Gleichwertig auf gar keinen Fall, weil Diktaturen gibt es ganz verschiedene. Ich nehme meine Rechte, die von Pinochet in Chile, trotzdem ist sie mit Hitlers nicht vergleichbar. Das ist ein einzigartiges Instrument, dass 6 Millionen Jüdinnen und Juden vergast, ermordet worden ist, das hat es auch in anderen Diktaturen nicht gegeben. Das ist wirklich ganz schlimm, natürlich auch alle politischen Gegner und so weiter, kommt ja alles so zusammen. Deshalb würde ich sagen, nein, die DDR-Geschichte muss behandelt werden, aber dazu müsste erstmal die Wissenschaft sie korrekt aufarbeiten, was noch gar nicht geleistet ist, denn die Lehrerinnen und Lehrer müssen ja auch entsprechend das studieren können, damit sie das können. Und zum Zweiten, aber nicht so nach dem Motto zwei Diktaturen, eine Soße, sondern man muss ungeheuer differenzieren zwischen beiden. Es gab natürlich Übles in der DDR, ganz klar, und das weiß ich auch, aber es gab auch Sachen, die man sich hätte genauer ansehen und vielleicht übernehmen sollen, was man eben nicht gemacht hat. Zum Beispiel die Berufsausbildung mit Abitur, aber vielleicht auch die Polikliniken und vielleicht auch das flächendeckende Netz an Kindertagesstätten, die Ferienspiele an Schulen. Also die Gleichstellung der Frauen war in der DDR deutlich weiter als in der Bundesrepublik. Noch längst nicht am Ziel, aber deutlich weiter. Und wenn man das gemacht hätte, dann wäre es ja ein Stück Vereinigung gewesen. Ja. Und so hat man die Ostdeutschen gedemütigt, was wieder Konsequenzen bis heute hat, was noch nicht sein musste. Jetzt habe ich sie wieder geärgert bei einer Rede im Bundestag, das macht mir dann immer Spaß, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich Ihnen etwas sagen, worüber Sie sich ärgern werden. Aber 1970 hat die Regierung der DDR beschlossen, sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Da hat die Weltgesundheitsorganisation überhaupt noch nicht daran gedacht und die Bundesregierung auch nicht. Und da gab es ein Institut in Berlin, Oberschöneweide, für Virologie. Da arbeiteten Virologen und die haben ein Konzept erarbeitet, was man machen muss, wenn eine Pandemie ausbricht. Und natürlich 1990 bei der Herstellung der Einheit wurde das Institut geschlossen, die Virologen entlassen und für das Konzept hat sich niemand interessiert, einfach in die Tonne. Und da wird gesagt, ja, die Arroganz der Bundesregierung bei der Herstellung der deutschen Einheit war eben gelegentlich auch ein Fehler und es ist höchste Zeit, dass sie das mal zugeben. Das freut natürlich den Osten. Und das stimmt, dieses Institut gab es wirklich. Ja?
Ja, Mensch, ja, jetzt hätte man es auf jeden Fall gebrauchen können. Ja. Ja gut, also klar, gab wahrscheinlich wirklich einige Fehler, die dann eben vor allem vom Westen ausgegangen sind. Klar.
Ja, sagen wir mal, Sie haben sich nichts angesehen. Das ist immer, wissen Sie, was ich gelernt habe? Es ist wichtig, dass man auch aufhören kann zu siegen. Also in einer Partnerbeziehung ist das wichtig. Wenn Sie Ihren Partner das dritte Mal besiegt haben, lassen Sie es beim vierten Mal einfach sein.
Ja, das heißt, dass man im Prinzip nachgibt.
Nicht nur nachgibt, sondern man muss nicht immer siegen. Und wissen Sie, der Satz, Liebling, du hattest völlig recht, ich habe mich so schwer geirrt an diesem Punkt, kann sowas von Beziehungspflegen sein. Ja?
Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall.
Und wenn ich das erzähle bei einer Veranstaltung, da sitzen ja ganz viele Paare, dann sehe ich immer, wie sie sich umdrehen und sagen,
Aber kann es sein, dass die Frauen dann häufiger sagen, so, habe ich dir gesagt?
Ja, na klar. Ja. Männer neigen zum Siegen.
Ja, genau, das ist auch
Frauen, Frauen weniger. Ja. Das ist in erster Linie ist es ein männliches Problem. Und in der Politik ist es genauso. Die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen.
Ah, ja, eben, klar. Da sieht man es ja. Ja. An dem Beispiel. Ja.
Da gibt es, aber das. Es gibt so ein fantastisches, was kaum jemand weiß. In der Bundesrepublik machte sich ein erwachsener Mann, der mit einem jugendlichen Mann intime Beziehungen aufnahm, immer strafbar. Ja. In der DDR nicht mehr. Gab es das auch und das haben sie abgeschafft. Und der machte sich nur dann strafbar, wenn es auch für Heterosexuelle strafbar war. Also Abhängigkeitsverhältnis, sagen wir mal Lehrer, Schüler oder Trainer, Trainierter und so weiter und so weiter. Aber ansonsten, wenn es diese Umstände alle nicht gab, dann haben sie gesagt, was der 22-Jährige mit dem 16- oder 17-Jährigen macht, geht uns nichts an, wenn das freiwillig ist etc. Was nun machen? Unterschiedliches Recht. Die Bundesregierung sagte, wir können DDR-Recht nicht übernehmen. Und die DDR-Regierung sagte, wir können aber den Schwulen nicht sagen, bis gestern war es erlaubt, ab morgen ist es wieder verboten. Ja. Wissen Sie, wie das Ergebnis aussah? Wir hatten 3 Jahre unterschiedliches Strafrecht.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Nach der Wiedervereinigung?
Nach der Wiedervereinigung. Wow. Es war in München strafbar und in Leipzig erlaubt. Aber am groteskesten war es in Berlin. Denn es war in Charlottenburg kriminell und in Friedrichshain bestattet.
Das heißt, wenn man sich in Friedrichshain traf und das dort auslebte, war es gar kein Problem. Aber in Charlottenburg spazieren gehen geht nicht.
Ja, also da spazieren gehen schon. Aber, aber das Interessante ist, dass auch dann wirklich also viele schwule Männer gesagt haben, komm, lass uns in den Osten fahren, das wird erlaubt.
Ja, klar.
Und das ist einmalig in der Rechtsgeschichte. Ja. Dass in zwei Dritteln der Stadt etwas Kriminelles und in einem Drittel ist es erlaubt.
Ich hätte mir das gar nicht vorstellen können. Das ist wirklich
so war's aber.
Interessant zu wissen.
Und das sagt eigentlich alles.
Ja, wirklich, ja, absolut. Da stimme ich absolut zu. Wo sind denn heute noch die Unterschiede? Das war ja jetzt, also ist ja dann geändert worden.
Ja, rechtliche Unterschiede gibt es im engeren Sinne nicht. Doch in einem schon. Es gibt immer noch eine niedrigere Rente. Im Osten als im Westen, auch einen niedrigeren Rentenwert. Und es gibt immer noch nicht gleiche Löhne für gleiche Arbeit in gleicher Zeit. Also es gibt nach wie vor Benachteiligung Ostdeutscher. Vor allen Dingen, wissen Sie, durch das, was angerichtet worden ist, doch die Jugend weggegangen. Nicht, die sind ja so veraltet und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite, die Städte sind alle restauriert worden und so weiter. Also man muss natürlich auch die Fortschritte sehen. Jetzt meckert er, ne?
Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, die ja doch deutlich länger war als geplant eigentlich.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke.
Wie alt sind Sie überhaupt?
Darf ich Sie mal schätzen lassen?
Ja, na, ich würde Sie auf irgendwas in den 20ern schätzen.
Da sind Sie richtig, ich bin 21.
21? Ist ja nicht zu fassen.
Ja, genau.
Ich habe mal, das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe, war auf einem Schiff im Mekong-Delta. Und zwar hatte die einen französischen Vater und eine vietnamesische Mutter. Da kommt eine Mischung raus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann habe ich die gefragt, wie alt sie sind. Dann sagte sie 21. Habe ich gesagt, was, so alt? Und da konnte die vor Lachen gar nicht mehr stehen. Das hat ihr ja noch nie einer gesagt.
Das ist ja gemein, Mensch. Ja, aber witzig. Okay, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Vielen lieben Dank.
Danke Ihnen. So.